Guten Morgen, vielen Dank für die erneute Einladung. Es ist immer schön, Gemeinschaft zu erleben mit Kindern Gottes, verschiedenen Gemeinschaften und Gemeinden. Und ich freue mich sehr, dass ich einfach die Gemeinschaft hier mit euch vertiefen kann und neu erleben kann. Ich habe mal eine Frage. Wer von uns oder von euch war schon mal auf einem großen Schiff? Gut, einige. War's gut? War's schön? Okay, nicht sehr überzeugend, ja. Meine Frau und ich, wir lebten sechs Jahre in Bulgarien, zwischen 92 und 98. Da haben wir damals die Arbeit der KIB ausgebaut. Und das war auch die Zeit, wo es in Jugoslawien den Krieg gab, damals noch in Gesamtjugoslawien, zuerst zwischen den Nordstaaten, zwischen Kroatien und Serbien und auch Slowenien, wobei Slowenien war ja weniger betroffen, aber vor allem Kroatien war sehr stark betroffen. Später ging es dann runter Richtung Kosovo. Und dann gab es die Embargos und so weiter. Und so mussten wir ganz oft, weil die Grenzen von Rumänien nach Bulgarien immer katastrophal waren, haben wir den Umweg genommen und sind dann oft mit der Fähre von Italien nach Griechenland und dann hintenrum hochgefahren nach Bulgarien. Und ich habe diese Fahrten immer unheimlich genossen. Ja, das Mittelmeer, das ist ja eins der schönsten, ruhigen Badewannen der Welt. Da kann man sich schön auf die Fähre setzen, oben auf Deck gehen. Ein wunderschöner schwarzer Himmel, Sternen überflutet, möchte ich sagen. Und wir haben es immer sehr genossen, diese Überfahrten. Meistens haben wir uns irgendwo verschiedene an Ancona oder Bari eingecheckt und dann sind wir runter nach Ingomenitsa oder Patras und das war immer ein ganz großes Highlight. Hat ein bisschen länger gedauert, aber wir haben es genossen. Einmal war ich auf einer Fähre und zwar noch am Anfang meiner Arbeit als Missionar wurde ich von meinem Chef gebeten, nach London zu kommen. Das war so in den, 89, also noch zur Zeit des Eisernen Vorhangs. Damals war Fliegen noch überhaupt kein Thema für die meisten Missionare. Wir mussten dann die Fußtransporte, also die Bodentransporte in Anspruch nehmen. So bin ich damals von Wien mit dem Nachtzug nach Ostende und habe mich dann auf eins dieser Schnellboote eingecheckt, dieses Hovercraft, die Luftkissenboote. Und ich dachte, ja, 45 Minuten und ich bin in Dover in England und dann nehme ich einen Zug, dann geht's nach Victoria Station und so weiter. Das Problem war, an diesem Morgen hatten wir Sturm. Ostende, der Hafen war noch okay, es windete, es war unruhig. Aber sobald wir rausfuhren aufs offene Meer, da hat es uns angefangen zu schaukeln. Und dieses wunderbar abgeriegelte Boot, ist ja praktisch, da kommt ja kein Wasser rein, das ist komplett geschlossen. Das wurde für uns fast zu Falle. Es dauerte keine 5 Minuten, da hat die erste Person erbrochen. Und dann haben die zweiten erbrochen, weil die ersten erbrochen haben. Und uns hat's dann geschüttelt, ja. Und wenn dieses Boot, das ja auch nicht klein ist, so auf einer Welle hochging, dann sind wir auch hochgegangen. Und im nächsten Moment sind wir da mit voller Kraft gelandet. Und das war wie wenn du aus dem dritten Stock auf dem Boden landest, auf dem Bauch. Ja, es hat wehgetan. Es hat grauenhaft wehgetan. Und ich kann mich noch genau wie erinnern, wie dankbar ich war, als ich dann endlich mal in Dover aus diesem Gefängnis austreten durfte. Ja. Gefühlsmäßig habe ich noch tagelang danach gestunken, weil ich einfach diesen Eindruck in mir hatte. Den Kapitän und den Matrosen, den Mitarbeitern, denen war das egal, die waren es gewöhnt. Ja. Der hat auch nicht wegen uns da die Geschwindigkeit runtergesetzt, sondern ist voll durchgeprescht. In der Geschichte von heute möchte ich uns auch mitnehmen auf die Hohe See. Und für viele von uns eine sehr bekannte Geschichte in Matthäus Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Ja, da heißt es uns sogleich, und ich lese aus der Schlachterbibel 2000, und sogleich nötigte Jesus seine Jünger in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hat. Und dieses Wort sogleich deutet darauf hin, dass da etwas vorher passiert war oder gelaufen war. Und zwar in den Versen 13 bis 21, da lesen wir von dieser wunderbaren Geschichte von der Speisung der 5000. Ich habe mir auch vorgestellt, wie war das wohl? Ja, und ich gehe mal davon aus, dass wir die Geschichte kennen, ja. Da war Jesus mit den Menschen zusammen und dann am Abend spät sagt Jesus, okay, wir müssen den Leuten was zum Essen geben. Und die Jünger sagen, ja, wie soll das gehen, ja? Und da finden sie eben 5 Brote und 2 Fische. Und da werden die Jünger Zeugen von dieser unbeschreiblichen Vermehrung. Also ich habe mir das ein paar Mal probiert, so richtig vorzustellen, ja? Sie nehmen das Brötchen, sie brechen es, und sie haben immer noch 2 Brötchen in der Hand. Sie brechen es wieder, sie haben 4 Brötchen in der Hand. Und sie gehen von der Reihe, sie gehen weiter und sie haben immer noch mehr in der Hand. Und am Ende heißt es doch, sie haben körbeweise Brot eingesammelt. Und sie erlebten die Größe Gottes. Sie erlebten, wie Gott gehandelt hat. Und wozu Gott fähig ist. Und dann heißt es, und sogleich nötigte, also befahl Jesus den Jüngern. Wir wissen nicht, ob es alle 12 waren oder nur 5 oder nur 7. Aber er befahl mehreren Jüngern, ins Boot zu steigen und auf die andere Seite vom See zu fahren. Er selber, heißt es hier, nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort alleine. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, das ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir aus Wasser zu kommen. Da sprach Jesus, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die, die im Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ich kann mich noch so erinnern an meine Kindheit, da wurde über diesen Text manchmal gepredigt, meistens mit der Betonung auf diesen einen Satz, du Kleingläubiger. Ja? Und meistens so mit dem Zeigefinger, ja? Sei nicht so wie Petrus, ja? Petrus war immer vorlaut, Petrus war immer so vorschnell. Ja, meistens so mit der Warnung, ja. Wenn du so handelst wie Petrus, dann passiert dir eben sowas, wie Petrus passiert. Ich habe in letzter Zeit mir Gedanken gemacht über die Geschichte und ich bin zu ganz anderen Ergebnissen gekommen. Wie gesagt, die Jünger hatten ja Jesus erlebt. Am Nachmittag. Also ein schöner Tag wie heute. Irgendwo in Galiläa. Sie saßen da auf dem Hügel und sie erlebten hautnah. Handgreiflich, die Macht Gottes. Ein paar Stunden später sind sie in den Troubles der Welt, in den Schwierigkeiten ihres Lebens. Sie sitzen da in diesem kleinen Holzboot und die Wellen des Lebens schlagen über ihnen zusammen. Sie haben keine Hoffnung. Das heißt hier so, bei Schlacht heißt das, sie hatten Mühe mit den Wellen. Sie kamen weder voran noch zurück. Und es war eines der schwierigsten Momente ihres Lebens. Viele waren ja mit Wasser bekannt, waren Fischer, kannten den See. Und sie waren jetzt mitten in den Problemen ihres Alters. Und ich dachte, ist das nicht oft in unserem Leben genauso? Wir kommen zusammen am Sonntag, das ist wunderbar, das ist wunderschön. Wir singen herrliche Lieder, wir beten Gott an. Und am Montag früh stehen wir an der Werkbank. Das ist alles Käse. Und das ist alles schlecht. Und ich fühle mich müde oder mühsam. Und die Not, Meine eigenen Probleme, Verzweiflung, Not sind so groß, dass ich keinen Ausblick mehr sehe. Und wie gesagt, es waren mehrere Jünger hier, die alle das Gleiche erlebt hatten. Am Tag davor. Auf dem Hügel. Sie hatten Gottes Wunder erlebt. Aber in diesem Moment, wo ihre Not so groß war und dass sie Jesus sahen, war Jesus für sie keine Ermutigung, sondern Angstmache. Weil sie so geblendet waren von den Nöten in ihrem Leben, konnten sie Jesus nicht sehen. Weil sie so geblendet waren oder gefangen waren von dieser Situation, in der sie waren, bedeutete Jesus für sie keine Hilfe, sondern Angstschreie. Panik. Sie waren nicht in der Lage, Jesus zu erkennen. Einer macht den Unterschied. Während die anderen Jünger sich zufrieden gaben mit der Not, in der sie waren, oder sagen wir so, einfach sich fallen ließen, sie hatten eh keine Chance, daraus zu kommen, macht einer den Unterschied. Petrus sagt, okay, ich versuch's. Ich steige aus dem Boot raus. Und er steigt aus dem Boot raus. Auf Geheiß von Jesus. Mein erster Punkt heute Morgen aus der Geschichte ist, Kleinglaube ist 100% mehr als kein Glaube. Wenn ich so durch die Gemeinden gehe, und ich habe das Vorrecht, einige Gemeinden zu besuchen, dann erlebe ich ganz oft eine unheimlich starke Miesepeter-Stimmung. Und vieles ist ja auch schlecht in unserem Land. Politik, da gibt es so viel Grund zu meckern. Die Wirtschaft geht runter. Die Preise gehen hoch. Und oft sitzen wir da und wir meckern und meckern und meckern und meckern und meckern und meckern. Petrus sagt, ich gebe mich mit der Lage nicht zufrieden. Und er steigt aus dem Boot. Petrus war ja kein Neuling auf dem See. Er war Fischer vom Beruf. Er hatte viele Jahre mit Wasser zu tun gehabt. Er hatte viele Jahre, viele, viele Stunden auf dem See verbracht. Und das war nicht sein erster Sturm. Er kannte die Macht der Wellen nicht nur aus YouTube oder sonstigen Kanälen der sozialen Medien. Er war mittendrin aufgewachsen. Er musste seine Brötchen damit verdienen. Und er wusste, dass er mit seinen 80, 90 Kilo keine Chance hatte, physikalisch gesehen, auf dem Wasser zu gehen. Und trotzdem steigt er aus dem Wasser. Und das finde ich so ermutigend von Petrus, dass er, obwohl er genau wusste, um was es geht, trotzdem wacht rauszugehen. Er wird gleich stolpern. Er wird gleich fallen. Er wird gleich untergehen. Zumindest anfangen unterzugehen. Und trotzdem geht er raus. Und wisst ihr, das ist Glaube. Das ist Glaube. Glaube heißt nicht, dass ich alles verstanden habe und dann, weil ich alles verstanden habe, etwas für Jesus tue. Und dass ich alles kalkuliert habe, einkalkuliert habe und alles berechnet habe und dann sage, okay, jetzt macht das Sinn, jetzt gehe ich raus. Und tu was für Jesus. Sondern Glaube heißt, dass ich Gott vertraue, obwohl es keinen Sinn macht. Und viele Geschichten von vielen Männern Gottes bezeugen diese Größe. George Müller war einer so dieser Männer, die rausgingen, damals in England, in London, um einfach Menschen zu helfen, Kindern zu helfen. Kein Geld in der Tasche, keine Pläne bei sich, keine Ahnung, was sie zu tun hatten, und trotzdem gingen sie raus. George Weber, einer meiner ersten großen Bekanntschaften, die ich machte als junger Mann, erzählte mal, wie ihm der Gedanke eines Schiffes kam. Und alle sagten, du hast sie nicht mehr alle. Wie kann man mit einem Schiff missionieren? Wie kann man mit einem Schiff etwas machen für Jesus? Und er sagte, dieser Gedanke, der wuchs und wuchs und wuchs und wuchs. Und irgendwann wuchs er so weit, dass ein Schiff da stand. Und da mussten sie es komplett überholen, da mussten sie es komplett renovieren. Und dann mussten sie Mitarbeiter suchen, sagt er. Und jeden Tag erwies sich Gottes Grüße und Gottes Gnade. Es gab Rückschläge. Aber Kleinglaube heißt ja nicht, dass wir falsch machen. Oder alles falsch machen. Also Kleinglaube heißt, dass wir rausgehen. Manchmal überschätzen wir uns dabei. Und Petrus hat das gemacht. Aber dass wir Gott vertrauen in Situationen, die komplett sinnlos erscheinen. Auch in unserer Gesellschaft. Ja, Petrus macht den Unterschied. Die anderen Jünger, die bleiben im Boot. Die sitzen da, die haben sich dem Schicksal überlassen, die wissen nicht, wie es weitergeht. Vermutlich haben sie schon abgeschlossen mit dem Leben. Petrus macht den Unterschied. Manchmal müssen wir aus dem Boot steigen, um Gott zu erleben. Manchmal müssen wir die Komfortzone, wie es heute so schön heißt, verlassen, um Gottes Größe zu erleben. Zweitens, Kleinglaube hält uns demütig und abhängig von Gott. Einer der schönsten Verse für mich persönlich ist der Vers 29. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich hier die Geschichte aufgehört, abgeschlossen. Ja? Und Petrus ging auf dem Wasser. Ich weiß nicht, wer es von euch mal probiert hat, auf dem Wasser zu gehen. Ja, der Neckar ist nicht weit, wir können es ja heute Abend noch mal probieren, ja? Runter zu gehen. Und wenn das zu viel ist, dann kannst du mal zu Hause probieren, in der Badewanne. Stell dich mal aufs Wasser. Und probiert mal das zu halten. Petrus ging auf dem Wasser. Und das war kein ruhiges Badewannenwasser. Das war eine stürmische See mit 1 Meter, 2 Meter hohen Wellen. Und wenn schon das Boot schwankte und in Gefahr war, umzukippen, wie viel schwieriger war es zu laufen auf einem unruhigen Wasser? Aber Petrus macht das. Es heißt hier Vers 29, und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Ich habe das Bild im Auge vom Rembrandt, glaube ich, ist es. Ja, diese dunkle Wellen, das Boot auf der einen Seite, unten, glaube ich, in der Ecke ist das Boot, und dann Petrus mit aufgerissenen Händen und Jesus auf der anderen Seite. Und das sieht so alles so nah aus, ja, so 1,50 Meter voneinander entfernt. Aber wir wissen es nicht. Lief Petrus 50 Meter oder 5 Meter oder 30 Meter? Aber er lief. Er hatte erlebt, wie die physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt wurden. Und er lief auf dem Wasser. Das ist toll. Das übersehen wir oft. Manchmal erlaubt Gott uns, auf dem Wasser zu gehen. Und dann tun wir für Gott Sachen, die sonst niemand machen konnte, die sonst niemand machen durfte. Da gibt uns Gott Gaben und Fähigkeiten, und im übertragenen Sinne gehen wir von Sieg zu Sieg. Und was ist die Gefahr dabei? Dass wir sagen, habt ihr gesehen? Ich habe das gemacht. Habt ihr gesehen? Ich konnte es machen und ihr nicht. Es ist nicht auszudenken, wenn Petrus an diesem Tage nur gelaufen wäre und gezeigt hätte den anderen Jüngern, was für ein großer Unterschied zwischen ihm und ihnen sei oder war. Und dann stolpert er. Und dann schaut er sich um auf die Schwierigkeiten und er vergisst komplett den Fokus. Und er fängt an, unterzugehen. In meinem persönlichen Leben habe ich oft erlebt, wie das eine der heilsamsten Stunden war in meinem Leben. Wie ich von diesem hohen Ross, des ich kann das machen, ich kann das tun, heruntergeholt wurde und ich merkte, ich bin überhaupt nichts. Und ich kann überhaupt nichts ohne ihn. Und für Petrus war das eine heilsame Erfahrung, auch in Bezug auf die Zukunft, auf die Arbeit, die er später für Jesus machen könnte. Ich habe viele Menschen gesehen, die gestolpert sind. Ich habe viele Menschen erlebt, die dahin gingen mit großen Fahnen und groß erzählten, wozu Gott sie beauftragt hätte. Und irgendwann sind sie gestolpert und umgeknickt und umgefallen, weil sie nicht gelernt hatten, auf Jesus zu schauen. Und wenn du und ich stolpern, dann ist es kein Versagen, sondern das ist eine Lektion Gottes. Eine Lektion Gottes, die uns zeigt, wie dringend wir Gott brauchen. Wie dringend wir haben vorhin von der Gnade gesprochen, wie dringend wir angewiesen sind auf Gottes Hand, die uns führt und leitet und die uns begleitet. Wir müssen nicht warten, bis wir alles für Gott tun können, sondern wir können den ersten Schritt machen und mit Gottes Gnade oder von Gottes Gnade vieles erwarten, von Gott vieles erwarten. Kleinglaube hält uns demütig. Ich war mal auf einer Konferenz in den USA, habe dort gepredigt oder gesprochen, auch damals noch bei der KEB. Und dann habe ich erzählt von der Arbeit. Und da kam ein junger Mann auf mich zu, so Mitte 20, er sprach mich dann an und sagte, weißt du was? Während du da oben standst und gepredigt hast, hat der Heilige Geist mich angesprochen und ich habe die große Gabe von Gott bekommen, Gelder einzutreiben, also Sponsoring zu machen. Und während du da sprachst, da hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und hat gesagt, du musst für den Jakob Geld eintreiben. Und innerhalb eines Jahres werde ich, weil ich ja so begabt bin in dieser Sache, werde ich für dich 21 Millionen Dollar auftreiben. Und ich dachte, schön, 1 Million reicht mir auch schon. Und wir haben so ein bisschen gesprochen und dieser Mann, der strotzte so von Selbstüberschätzung. Junger Mann, kaum Lebenserfahrung, aber voller, ja, Stolz, was er für eine tolle Gabe hat. Ich habe nie was von ihm gehört. Ich habe keinen Cent von ihm bekommen. Und ich habe später gehört von jemand anders, dass er ganz schlimm gestolpert sei und von Jesus abgefallen ist oder weggegangen ist. Kleinglaube heißt, wir sind abhängig oder wir lernen abhängig zu sein von Gott und abhängig zu sein von Gottes Gnade. Und das musste Petrus lernen. Und das dürfen auch wir oft lernen in unserem Leben, dass wir sagen, dass wir merken, von mir aus kann ich nichts tun, sondern nur, wenn ich auf Gott schaue und auf Gott achte und Gott mein Leben einbeziehe, da kann ich mit ihm Probleme und Schwierigkeiten überwinden. Drittens, Kleinglaube führt uns in die Arme Jesu. Kleinglaube führt uns in die Arme Jesu. Als er aber, Vers 30, den starken Wind sah, fürchtete er sich und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Herr, rette mich. Und ich finde, das ist eines der schönsten Gebete, die Bibel überhaupt uns weitergibt. Ja. Wenn Kinder Gottes stolpern, dann müssen sie nicht verzagen, verzweifeln. Sondern wenn Kinder Gottes stolpern, dann haben sie jemand, zu dem sie kommen dürfen. Ein ganz kurzes Gebet. In Deutschland sind es 3 Worte. Herr, rette mich. Und das darf Petrus lernen, ja. In den größten Schwierigkeiten seines Lebens, da dreht er sich nicht um und schreit seinen Kollegen an und sagt, hey, schmeiß mir bitte mal ein Seil rüber, ich gehe unter. Oder fängt nicht an, zurückzulaufen zum Boot, um irgendwie noch reinzukommen. Keine Ahnung, ob er schwimmen konnte oder nicht. Aber egal, ja, sondern er macht das einzig Richtige. Er schreit zu Gott. Er kommt zu Jesus und sagt, Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Und das ist das Schöne, ja, dass wir in den Nöten als Kinder Gottes lernen, da gibt es ein offenes Herz. Da gibt es eine offene Hand, die bereit ist, uns beizustehen. Die bereit ist, uns zu helfen und uns entgegenzukommen. Und das ist eines der schönsten Gebeten nach der Bekehrung, die wir als Christen aussprechen dürfen. Und das betrifft junge Christen genauso wie alte Hasen, die wir schon viele Jahre mit Jesus unterwegs sind, dass wir immer wieder neu zu ihm kommen können und sagen, Herr, ich komme nicht weiter. Meine Ehe ist kaputt. Mein Leben geht nicht weiter. Ich habe überhaupt keine Freude an dir. Ich sehe überhaupt nicht dich. Meine Beziehung in der Gemeinde ist mit dem und dem im Eimer. Ich komme nicht weiter. Herr, mein geistiges Leben ist wirklich auf dem Boden und ich habe überhaupt keine Freude an dir. Herr, rette mich. Herr, rette mich. Und Petrus erkennt in der tiefsten Stunde seiner Not, da gibt es jemand, zu dem ich kommen kann. Da gibt es jemand, mit dem ich reden kann. Und das erleben wir nur in Situationen, wo wir stolpern. Solange wir so selbstherrlich und selbstbewusst durchs Leben gehen, kommen wir ja gar nicht zu Jesus. Ich war gestern bei einer Geburtstagsfeier von einem meiner Brüder, der wurde 60. Mein Bruder hat es gemacht. Finanziell abgesichert. Einer ist Ingenieur, der andere hat eine eigene Firma, der dritte hat noch was und so. Die haben es gemacht. Und wir kamen so ins Gespräch, alle bis auf einen sind Christen. Und da haben sie auch gesagt, ja, wir haben es gemacht, wir haben es geschafft. Da muss man doch nicht mehr beten, dass Gott einem das Brot auf den Tisch legt. Wir haben gute Ärzte. Da muss man doch nicht beten, dass Gott einem hilft. Es wird, wenn man liegt in der größten Not, irgendwo im Krankenhaus. Wenn es uns gut geht, wenn es uns schön geht, dann versuchen wir in der Regel, unser Leben selber zu meistern. Aber da, wo die Not am größten ist und da, wo wir in der Sackgasse unseres Lebens sind, da haben wir die Möglichkeit, nicht nur dann natürlich, aber vor allem dann, die Möglichkeit, zu Gott zu kommen und sagen, Herr, ich kann nicht mehr, rette mich. Und das ist vielleicht eine der schönsten Lektionen, die Petrus lernen darf in dieser Situation. Dass er sich an Jesus wendet und bei Jesus Hilfe erfährt, bei Jesus Rettung erfährt. Also erstens, Kleinglaube ist 100% mehr wie kein Glaube. Zweitens, Kleinglaube hält uns demütig und abhängig von Gott. Drittens, Kleinglaube führt uns in die Nähe von Jesus. Und das Schöne ist, für mich persönlich der nächste Aspekt dieser Geschichte, Kleinglaube aktiviert Gottes Hand. Aktiviert Gottes Wirken im Leben von Petrus. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus. Ich habe festgestellt, dass Jesus bis dahin passiv war. Er lief auf dem Wasser, das war sein Part. Er sprach mit Petrus oder mit den Jüngern, das war sein Part. Aber er hat nichts getan, um Petrus zu helfen. Und erst als Petrus sein Gebet aussprach, dann heißt es, und sogleich streckte Jesus die Hand aus und half Petrus. Ganz oft erleben wir Jesus erst, wenn wir zu ihm kommen. Ganz oft erleben wir Jesus erst, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Wenn wir zu ihm kommen und sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Und dann greift er ein. Und dann wird er aktiv. Und Jesus zeigt hier diese Größe und diese Macht über die physikalischen Gesetze, weil Petrus zu ihm kam und weil Petrus um Hilfe bat. Ja. Erleben wir vielleicht Gott oft nicht, weil wir einfach darum nicht bitten? Erleben wir vielleicht ganz selten Gott, weil wir versuchen mit eigener Kraft das Leben zu meistern und überhaupt nicht mit ihm rechnen, mit seinem Wirken? Aber wisst ihr was? Nur weil Petrus rausging und weil Petrus dieses Erlebnis gemacht hat, wissen sie um die Macht Jesu. Wissen sie um das, was Gott tun kann, was Gott machen kann. Gott zeigte seine Größe. Gott zeigte das, was er kann, dass er sogar Gesetz oder über das Wasser steht, über dem Wasser steht und laufen kann. Weil Petrus zu ihm kam und weil Petrus aus dem Boot aufstieg. Manchmal müssen wir aus dem Boot steigen, um Gottes Größe zu erleben, um Gottes Möglichkeiten zu erleben, um zu erleben, wozu Gott in der Lage ist und was Gott machen kann. Und dann ist mir noch ein Aspekt aufgefallen in dieser Geschichte. Und da heißt es zum Beispiel, oder heißt es weiter in der Geschichte, und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die im Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Kleinglaube führt oft dazu, dass andere Gottes Größe erkennen. Dass andere erleben, wozu Gott in der Lage ist und dann anfangen, Gott anzubeten und Gott zu loben. Petrus stieg aus dem Wasser. Petrus erlebte Gottes Größe. Aber dann heißt es, die anderen, das waren die Jünger, die im Boot lagen, die mit dem Leben abgeschlossen, die kamen und fingen an, Gott zu loben und Gott anzubeten. Mir ist eine Geschichte vor kurzem über den Weg gelaufen, sozusagen, über ein junges Ehepaar. 1921, da reiste ein junges Ehepaar, David und Svea Flood, ein schwedisches Ehepaar, von Schweden nach Afrika, damals Belgisch-Kongo. Sie waren jung, sie waren Mitte 20. Sie reisten von Gott berufen nach Afrika in eine kleine Ortschaft, die nannte man damals in Dolera. Mitten in der Wüste, zuerst waren sie auf der Station untergebracht von ihrem Missionswerk, aber sie merkten, nein, Gott ruft uns weiter in die Wildnis. Und so verließen sie die Station und sie reisten zu diesem Dorf in Dolera, mit einem zweiten Ehepaar, den Ericssons, auch ein schwedisches Ehepaar. Sie reisten dorthin und sie wollten diese Menschen von Jesus erzählen. Sie waren voller Tatendrang, sie waren voller Begeisterung. Sie wollten wirklich diesen Menschen die Liebe Gottes weitererzählen. Aber sie erlebten eine ganz starke Verfolgung. Der Häuptling war gegen sie, er machte alles Mögliche, oder trieb alles Mögliche auf, um diesen Menschen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Und er verbat ihnen, im Dorf zu leben. Sie mussten draußen ungefähr eine halbe Meile vom Dorf entfernt dort leben. Sie bauten sich eine kleine Lehmhütte und die beiden Ehepaare versuchten von dort aus das Volk dieses Dorfs zu erreichen. Aber der Häuptling, der war wütend und gegen sie und er verbat den Einwohnern, mit ihnen jeden Kontakt aufzunehmen. Mit einer kleinen Ausnahme. Ein kleiner Junge durfte einmal bis zweimal in der Woche sie besuchen und sie mit frischem Fleisch versorgen, Hähnchenfleisch versorgen, ein bisschen Reis ihnen geben. Und sonst durften sie überhaupt keinen Kontakt haben mit den Einwohnern. Und die beiden waren verzweifelt. Und die beiden Ehepaare verzweifelt. Was könnten sie machen? Denn Gott hatte sie ja berufen in diese Ortschaft. Sie sollten ja den Menschen von Jesus erzählen. Svea sagte, wenn ich schon nicht zu den Menschen kann, dann mache ich das andere. Ich tue das, was ich machen kann. Ich erzähle diesem einen Jungen von der Liebe Gottes. Und sie erzählte ihm von Gott. Sie erzählte ihm von Jesus, von dem, was Jesus getan hat. Und dieser eine Junge, der entschied sich für ein Leben mit Gott. Und das war alles, was sie tun konnten. Kurz danach brach Cholera aus. Viele Menschen starben. Svea wurde auch krank an Cholera. Sie litt ganz stark an Fieberschüben und mitten in diesen Fieberschüben erfuhr sie, dass sie schwanger ist. Die Schwangerschaft war sehr kompliziert, sie war voller Probleme. Svea wurde immer schwächer und schwächer. Und dann gebar sie das kleine Mädchen. Das Mädchen war gesund, aber Svea litt an den Folgen der Schwangerschaft und nur 3 Tage später ist sie gestorben. David war unheimlich sauer auf Gott. Er war verzweifelt. Er hatte seine Frau begraben dort und an dem Rand seiner Hütte. Er nahm seine kleine Tochter auf den Arm. Er ging zur Station zurück an diese, da wo ihre Mission war. Er nahm diese kleine 3 Monate alte Tochter, er legte sie in die Hände von den Ericssons und er sagte, er hat mir alles genommen. Er ist schuld an meinem Leben. Und er setzte sich in ein Schiff und verließ für alle Zeiten Afrika. Erbost und sauer auf Gottes Wege. Und es schien, als wäre dieser kleine Same, dieses Verlassen des Bootes, komplett sinnlos gewesen. Komplett umsonst gewesen. Kurze Zeit später starben auch die Ericssons an einem Virus. Und die kleine Amy, die kam in die Hände von einem amerikanischen Ehepaar, auch Missionare dort. Sie nahmen Amy und reisten zurück in die USA. Dort bekam Amy einen neuen Namen, die haben dann sie adoptiert. Sie ist dann ab jetzt AG und wohnte dort. Zuerst in South Dakota, dann in Texas. Sie lebte dort, sie hat die Schule abgeschlossen, hat die Uni abgeschlossen. Sie ging auf eine Bibelschule, hat die Bibelschule abgeschlossen in Dallas. Und dort lernte sie einen jungen Mann kennen. Sie heirateten, sie bekamen zwei Kinder. Und ihre neue Eltern, sie erzählten ihr aber von ihren Wurzeln, dass sie schwedische Wurzeln hatten. Und immer hat die kleine AG versucht, Kontakt aufrechtzuerhalten zu ihren Wurzeln, zu ihren europäischen Wurzeln. Jahre vergingen. AG wurde älter. Ihr Mann wurde dann berufen als Lehrer auf eine Bibelschule ganz an der Westküste, in Seattle. Dort musste er auf einer Bibelschule unterrichten. Er war auch Gemeindepastor. Und Svea hat versucht, so als Pastorenfrau ihre Arbeit in der Gemeinde zu tun. Und eines Tages blätterte so ein Blättchen in ihren Briefkasten. Sie konnte es nicht lesen. Sie merkte, es ist eine Sprache, eine europäische Sprache. Aber sie sah in dieser Zeitung ein kleines Foto, ein kleines schwarz-weiß Foto. Und auf dem Foto war ein Kreuz abgebildet mit den Worten Svea Flood. Und AG wusste, das ist meine Mama. Das ist meine Mama. Und sie nahm das Blatt und sie ging jetzt zu dieser Gruppe von schwedischen Immigranten. Und einer der Professoren konnte noch die Sprache und er hat dann diesen Artikel und er las eine ganz faszinierende Geschichte über diese Svea Flood. Und die AG, die war ganz elektrisiert und sie sagte, ich muss unbedingt meinen Papa finden. Und inzwischen waren 50 Jahre vergangen. Sie sagte, ich muss unbedingt meinen Papa finden. Und sie untersuchte und forschte und sie fand ihren Papa. Irgendwo mitten von Schweden. Und zu ihrer Silberhochzeit schenkte ihr die Gemeinde eine Reise nach Europa. Und sie kam nach Schweden. Inzwischen war sie 25 Jahre lang verheiratet, ungefähr 50 Jahre alt. Also ein halbes Jahrhundert war vergangen. Und dann reiste sie in die Stadt, wo ihr Papa wohnte. Der Vater hatte nochmal geheiratet, hatte nochmal vier Kinder bekommen. Und sie lernten sich kennen und sie sprachen miteinander, so wie sie konnten. Und ihre Halbgeschwister sagten ihr, AG, du kannst zu deinem Papa gehen. Aber bitte, bitte benutze ein Wort niemals. Das Wort Gott. Vater ist sauer, ist böse auf Gott. Und du darfst Gott nie in seiner Gegenwart benutzen. Und AG ging zu dem Vater. Sie kam in diese kleine Wohnung. Vater lag da, er hat einen Schlaganfall hinter sich. Er lag im Bett, das Bett war schmutzig. Das ganze Zimmer war voller Alkoholflaschen. Er lag da mit dem Gesicht zur Wand und AG sagte ganz leise, Papa, ich bin's, deine Tochter. Und es dauerte ganz lange, bis sich der alte Mann umdrehte, so halb, und er guckte so nach oben und sagte, er ist schuld. Er hat mir alles genommen. Und er drehte sich wieder zur Wand und wollte mit ihr nicht reden. Und AG sagte, Papa, das stimmt nicht. Du warst nicht umsonst in Afrika. Und Mama ist nicht umsonst gestorben. Und sie erzählte ihrem Papa diese wunderbare Geschichte vom Wirken Gottes. Und nach einer Weile drehte sich der Papa um und sagte, stimmt das auch, was du sagst? Ich sagte, ja. Gott wirkt manchmal trotz unserer Fehler, trotz unserer Versagen. Gott tut große Dinge. Und der alte David hat sich nochmal zu Jesus gewandt. Und 3 Monate später ist er gestorben, zufrieden und glücklich, in den Armen Jesu. Und die Geschichte war folgendes. Der kleine Junge, der sie bekehrt hatte, erzählte allen seinen Jungs, seinen Klassenkameraden von diesem Jesus. Und sie haben sich alle für Jesus entschieden. Und er überredete den Häuptling, eine Schule zu bauen, wo er den Kindern von Jesus erzählen konnte. Und der Häuptling war einer der ersten Erwachsenen, der selber zum Glauben fand. Der selber Jesus annahm. Und das gesamte Dorf hat sich mit der Zeit für ein Leben mit Jesus entschieden. Und 50 Jahre später, als dann AJ diese Nachricht las, dann las sie, dass über 650 Menschen zu dieser Gemeinde Jesu gehörten. Manchmal steigen wir aus dem Boot und wissen nicht, was daraus passiert. Aber Gott kann trotz Versagen, trotz Untergehen Großes aus dem machen, was wir tun für ihn, für seine Sache. Die Geschichte ging noch weiter. Einige Jahre später, Vater war längst gestorben, da reiste AG, wie sie jetzt hieß, nach London zu einem großen Kongress. Und auf diesem Kongress, da sprach ein Bischof aus Afrika. In der Pause ging AG zu ihm, sagt sie, kennen Sie den Dolera? Er sagt, oh ja, ich kenne Dolera. Und ich bin der Junge, der damals im Glauben fand. Und heute sind Tausende von Menschen, die zu Gott gehören, die in die Gemeinde Jesu gehören. Manchmal musst du aus dem Boot steigen. Aus dem Boot deines Komforts, deines Alltags, damit andere Gottes Größe erleben. Wir haben so eine tolle Botschaft. Eine Botschaft von einem wunderbaren Gott. Eine Botschaft von einem gnädigen Gott. Und die Welt wartet darauf, das davon zu hören. Die Welt wartet darauf, hier in Fluren, hier in Baden-Württemberg, hier in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit. Manchmal müssen wir aus dem Boot steigen, um Gott zu erleben. Amen.